Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW27.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Wir sind in der KW27 und ja, ich habe schöne Themen vorbereitet natürlich. Allerdings wird's vielleicht ein bisschen, naja, hier und da hart, vielleicht wird's auch ein bisschen polarisierend, weil ich habe ein paar ja ganz, ganz unterschiedliche Themen mitgebracht und ich würde sagen, wir starten durchaus negativ. Am Ende nehmen wir mit all unserer Reichweite Einfluss auf den amerikanischen Wahlkampf. Davon bin ich ganz, ganz groß überzeugt. Und insgesamt wird es, glaube ich, viel darum gehen, ja, nach welchen Zielen baut man eigentlich so seine Marke und sein Marketing auch auf und welche vielleicht auch, ich sag mal, Rahmenbedingungen muss man in Zukunft auch beachten. Und deswegen fangen wir auch mit dieser sehr harten Kategorie an, nämlich dem
Anti-Fundstück der Woche.
Ja, und da müssen wir über einen neuen Brand-Image-Film von Toys R Us sprechen. Soweit noch nichts Ungewöhnliches, wenn wir uns über ja die Art und Weise der Erstellung dieses Brandfilms von Toys R Us unterhalten, dann wird es vielleicht ungewöhnlich, weil es ist der erste von Zora generierte Brand-Image-Film, den eben dieses Spielzeug oder dieser Spielzeughändler aus den USA jetzt kreiert hat, und zwar mit einer Kreativagentur zusammen. Das heißt, sie haben dieses Thema OpenAI, Text-to-Video-Tool Zora genutzt, um jetzt einen 60-sekündigen Brandfilm zu machen. Auch das vielleicht noch nichts Ungewöhnliches im ersten Moment. Ja, man hört natürlich jetzt gerade unheimlich viel, was kann alles mit KI gemacht werden, wie können wir eben unterschiedliche Tools auch dafür nutzen, und eben Zora ist ja eins der neuen Tools, was da gerade auch ausprobiert wird. Das heißt also, schaffen wir es eben aus einem Text, aus einem sozusagen, aus einem Briefing ein Video zu kreieren. Und genau das hat jetzt eben Toys R Us auch gemacht. Ja, und auf YouTube hat Toys R Us dazu eben einen Teaser erstmal veröffentlicht und hat dann gesagt, auf unserer Webseite können wir dann den gesamten 60 Sekunden auch sehen. Aber worum geht's denn eigentlich in dem Film? Weil das ist dann durchaus vielleicht das Entscheidende. Es ist so, dass Toys R Us eben sagt, wir wollen unserer Marke die Tiefe vielleicht auch verleihen, die wir natürlich auch haben, weil wir sind eine sehr, sehr alt, ehrwürdige Marke, die bekannt ist für das Thema Spielzeughandel auf jeden Fall. Und wir wollen uns mal mit unserem Gründungsmythos auseinandersetzen. Das ist ja auch ein sehr gutes Mittel natürlich, um der Marke auch Substanz und Tiefe zu geben. Und dazu haben sie sich mit der Gründerstory auseinandergesetzt, nämlich von George Lazarus, der ja sozusagen anscheinend einfach mal irgendwann einen Traum hatte und dann eine Giraffe in diesem Traum erschienen ist oder so ähnlich, die ihm dann ja sozusagen die Idee gab, hey, Spielzeughandel, das könnte vielleicht so ein Thema für mich und uns auch sein. Und das war sozusagen der Gründungsmythos, dass diese Giraffe sozusagen zu ihm sprach und ihm den Hinweis gegeben hat, hey, vielleicht so die ja, Freiheit von Spielzeug sozusagen allen zur Verfügung zu stellen, das ist vielleicht deine Idee, in die du investieren solltest. Und genau mit diesem Gründungsmythos hat jetzt eben Toys R Us gespielt, allerdings das eben mit Hilfe von Zora dann auch produziert. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was hat das bewirkt und hat es überhaupt was bewirkt und was haben die Leute auch dazu gesagt? Und dazu muss man feststellen, es gab total unterschiedliche Reaktionen. Und zwar muss man sagen, dieser Film polarisiert aus unterschiedlichen Gründen, weil es war eben so, dass einige sofort gesagt haben, ja, hey, cool, was KI alles so machen kann und durchaus verblüffend und faszinierend eben, was Zora auch da in der Lage ist, das auch umzusetzen, weil man muss schon feststellen, der Film ist im ersten Moment auf jeden Fall gut gemacht. Man sieht irgendwie schon, dass es technologisch und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vielleicht auch produziert worden, aber trotzdem sagt man, es ist so ein typischer Brandfilm. Dann gab es aber auch sehr viel Kritik definitiv, die sich zum Beispiel damit auseinandergesetzt haben, ja, was ist denn eigentlich mit der Energie, die dafür benutzt wurde? Jetzt machen wir also einen Film, den man auch mit normalen, handwerklichen, typischen Mitteln aus dem Kreativbusiness hätte produzieren können, aber jetzt nutzt man die Energie, und Energie ist ja bei KI natürlich unheimlich groß auch notwendig. Wir nutzen diese Energie, um jetzt solch einen Film zu kreieren, der eigentlich dann wiederum nicht unbedingt einen Mehrwert kreiert, dafür, dass so viel Energie dann auch dafür verbraucht wird. Dann gab es einfach auch Kritik an der ganzen Art und Weise des Films. Also man hat schon so ein paar negative Gänsehautmomente, wo man so denkt, okay, da ist jetzt der Junge, der sieht einmal so aus, dann sieht er wiederum anders aus, dann sind ein paar Schnitte unsauber, im Hintergrund ist es ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Es ist alles so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, und da haben einige dann schon gesagt, okay, dieser Film ist fast schon gruselig. Es gab auch einen Journalisten, der es als creepy bezeichnet hat. Das heißt also, diese Machart hat nicht zwangsläufig zur Sympathie, sondern dann eher zu Unbehagen geführt. Und das ist auch ehrlich gesagt meine Kerbe, in die ich rein will, warum ich es auch zum Antifundstück gemacht habe. Weil am Ende muss man sich mal Folgendes überlegen. Man muss sich nach wie vor im Marketing und in der Markenführung überlegen, welches Ziel, welchen Zweck verfolge ich denn eigentlich mit dieser Kampagne, mit dieser Kommunikationsidee? Was soll das eigentlich mir bringen? In dem Fall ging es offensichtlich Toys R Us, meiner Meinung nach, zumindest wäre das strategisch richtig gewesen, der Marke im Substanz Tiefe, Spezifik und Besonderheit zu geben, weil ein, ja, ich sag mal, Online-Shop, der jetzt gerade aus dem Boden gestampft wurde, der hat diese Tiefe natürlich nicht, der hat diese Geschichte nicht, der hat nicht einen, vielleicht Gründer, der irgendwann mal einen Traum hatte und diesen Traum dann verwirklicht hat. Das heißt also, das ist das Ziel und der Zweck, der sozusagen kreiert werden soll. Und die große Frage ist jetzt, hilft mir KI eigentlich dabei, hilft mir Zora eigentlich dabei, dieses Ziel in irgendeiner Form zu erreichen? Und im ersten Moment muss man vielleicht feststellen, ja, dieses Ziel wird insofern erreicht, weil es vielleicht dann etwas schneller und einfacher, vielleicht auch teilweise kostengünstiger ist. Auf der anderen Seite steht aber natürlich dann dieser enorme und immense Energieverbrauch, der negativ da dem gegenübersteht. Da kommen wir gleich zu einem anderen Thema dahinter. Und auf der anderen Seite muss man feststellen, die Leute haben ein Unbehagen gefühlt. Die haben also keine Sympathie mit dieser Marke aufgebaut. Und jetzt müsst ihr euch nochmal vorstellen, wir haben also jetzt hier eine Marke, die versucht, Tiefe, Besonderheit, Spezifik aufzubauen. Und die Leute fühlen sich nicht besonders behaglich in dem Moment, wo sie es sehen. Und da muss man noch feststellen, das Ziel ist dann in dem Moment nicht erreicht worden. Und dann denke ich mir wiederum, dieser Ausgangspunkt, der muss eben bewusst gemacht werden. Was will ich erreichen mit dieser Kampagne? Und dann muss ich mir die Frage stellen, kann mir KI als Tool dabei helfen, diesem Ziel näher zu kommen? Und da muss ich dann schon kritisch feststellen, nein, man ist diesem Ziel irgendwie nicht näher gekommen. Weil, wenn wir uns überlegen, Spielsachen kann man auch funktional einfach über E-Commerce online einfach kaufen. Das heißt, ich muss nicht in den Toys R Us gehen. Aber Toys R Us muss doch die Zielsetzung haben, emotional mit den Leuten eine Bindung aufzubauen, mit den Eltern, mit den Kindern eine Bindung aufzubauen, dass die Leute sagen, hey, am Samstag, da möchte ich in so ein Toys R Us reingehen und möchte mit meinen Kindern fast einen Ausflug machen und sie in die, für die Eltern wahrscheinlich auch Hölle schicken sozusagen, wo die Kinder unglaublich viele Reize haben und dann auch wahrscheinlich mit relativ vielen Spielzeugen wieder rausgehen. Und da muss doch dein Ziel, wie gesagt, sein, eine echte Bindung, eine Emotionalität aufzubauen, dich da sympathisch angesprochen zu fühlen und zu sagen, hey, ja, genau das mache ich. Und das passiert eben, wie gesagt, bei diesem Film definitiv nicht. Von daher, meiner Meinung nach, Zweck komplett verfehlt, wenn man es jetzt mal an den Kritiken auch wiederum sieht. Und zweitens, es ist die falsche Frage. Es darf nie die Frage sein, hey, ich starte mit KI und weil die KI jetzt da ist, mache ich irgendwas, sondern ich muss nach wie vor erst das Briefing klar machen, erst das Ziel klar machen und dann die Frage stellen, kann KI mir dabei helfen, dieses Ziel eigentlich besser zu erreichen? Ich habe mal so ein paar Fragen aufgestellt, wo ich sage, die kann man sich vielleicht im Vorfeld auch mal stellen. Wird dieser Film spezifischer dadurch, dass ich KI einsetze? Wenn ja, vielleicht machen. Löse ich ein gravierendes Problem, das ich bisher hatte? Ich konnte dieses Problem bisher nicht überkommen und jetzt hilft mir KI als Tool, dann ja, vielleicht machen. Wird es dadurch wirklich besser und wirksamer? Also kann ich mein Ziel dadurch wirksam erreichen? Wenn ja, dann machen. Das sind so meine drei Takeaways. Ich bleibe aber dabei, die Zielrichtung ist die falsche gewesen. Man sollte nie Technologie zuerst einsetzen, sondern immer überlegen, wo kann mir Technologie eigentlich helfen. Und weiter geht's mit den
Marketing-Themen der Woche.
Und da passt vielleicht auch das nächste Beispiel ganz gut, weil wir sind jetzt vom amerikanischen Toys R Us, also durchaus einem großen multinationalen Konzern, kommen wir vielleicht zur kleinen deutschen VHV-Versicherung. Die sind auch bekannt für ihren Einsatz von Schauspielerinnen und Schauspielern erstens, also Til Schweiger früher, jetzt inzwischen auch Barbara Schöneberger. Und die sind bekannt für diesen Schwarz-Weiß-Stil. Das heißt also, sie nutzen meistens so einen Schwarz-Weiß-Stil, warum auch immer, ehrlich gesagt, um ihre Werbung auch zu platzieren und zu machen. Und jetzt gab es wieder eine neue Werbung mit Barbara Schöneberger. Soweit auch noch nichts Ungewöhnliches. Was ist das Ungewöhnliche daran, warum ich es euch erzählen möchte? Diese Werbung hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst wenig CO2-Emissionen zu emittieren. Und da gibt es inzwischen ganze Organisationen, die sich eben damit auseinandersetzen. Kann das vielleicht auch ein Unterscheidungspunkt sein oder zumindest ein zukünftiges Prinzip sein, dass ich Werbung ganz bewusst CO2-arm produziere? Das heißt, ich fliege nicht mehr um die Welt, ich gehe nicht mehr an Orte, wo ich eigentlich nicht unbedingt hin muss, weil es meinem Ziel und wie gesagt auch vielleicht dieser Kampagne überhaupt nicht zuträglich ist, sondern ich überlege auf einmal, kann man vielleicht Werbung einfach auch CO2-ärmer produzieren? Und genau das hat VHV auch gemacht, indem sie sich zum Beispiel überlegt haben, was bieten wir denn den Leuten am Set für den Essen. Also da können wir darauf achten, dass wir da vielleicht nicht unbedingt ja, alles mögliche an Fleisch anbieten und so weiter, sondern vielleicht einfach das Ganze eher etwas CO2-ärmer auch machen. Dann, was ziehen die Leute eigentlich an? Das heißt, alle Komparsen bzw. alle, die beteiligt waren, haben Secondhand-Kleidung anscheinend angezogen, außer Barbara Schöneberger wohlgemerkt, aber okay, auch das muss man sich vielleicht mal leisten können. Dann hat man sich mal ganz bewusst, und das ist ja eigentlich fast schon naheliegend, damit auseinandergesetzt, hey, wo wollen wir das denn aufnehmen? Müssen wir da jetzt irgendwie ins Ausland fliegen und alle Flüge buchen und so weiter? Oder können wir das einfach zentral in Berlin machen, wo nebenbei auch die Produktionsfirma ist, wo wir nebenbei alle mit dem Zug ganz gut hinkommen? Solche Fragen hat man sich gestellt bis hin zu den Mietwegen. Das heißt, man hat eigentlich mal den gesamten Wertschöpfungsprozess dieser Produktion angeschaut und überlegt, wo können wir denn da eigentlich CO2-Emissionen einsparen? Und das Spannende ist, es gibt eben schon Berechnungen von einer Firma, die eben ja Produktionen untersucht vor dem Hintergrund. Und dort kam eben raus, dass solche Kampagnen eben normalerweise so zwischen 6,2 bis 13,9 CO2-Tonnen ausstoßen. Und die VHV-Kampagne liegt dabei übrigens ganz vorne im ersten Drittel, nämlich mit knapp 7,55 Tonnen CO2, die eben in dieser Produktion emittiert wurden. Und das heißt, man steht sogar damit relativ weit vorne, ist also deutlich über dem Mittelmaß oder Durchschnitt. Das heißt, man sieht, das, was man dort gemacht hat, hat sich erstmal in dem Sinne gelohnt. Und worauf will ich vielleicht langfristig auch hinaus? Eigentlich ist es ganz spannend, dass meiner Meinung nach vielleicht sowas wie Energieproduktion, und da waren wir ja gerade beim Thema KI auch schon, oder auch das Thema CO2-Emissionen, auf einmal auch ein neues Prinzip und auch ein Standard werden kann, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was muss ich denn kampagnentechnisch machen? Das heißt, es wird vielleicht nicht mehr nur noch die Frage sein, wie kann ich eine spezifische Kampagne aufstellen? Wie kann ich vielleicht auch natürlich mein Ziel erreichen? Und wie kann ich vielleicht dieses spezifische Briefing auch umsetzen, dass ich sage, meine Spitzenleistung will ich in der Kampagne ja ausdrücken und artikulieren. Das ist ja die Uridee von Kampagnen und Kommunikation. Aber da kann eine zusätzliche Leitplanke, eine zusätzliche Prämisse hinzukommen, wie zum Beispiel die CO2-Emission oder grundsätzlich die Nachhaltigkeitsziele. Auch das kann also einen Einfluss haben in Zukunft auf die Art der Werbung und der Kommunikation. Und auch das wird vielleicht in Zukunft ein Differenzierungsfaktor werden, was wir jetzt bei VHV hier sehr schön gesehen haben. Und man muss natürlich dazu sagen, die Werbung ist übrigens kein Deut schlechter geworden. Im Gegenteil, sie ist nach wie vor sehr, sehr spezifisch. Von daher, warum nicht auch mal so? Also eine spezifische Kampagne auf die Beine stellen, aber doch gerne CO2-emissionsarm. Und dann kommen wir zu einer Neupositionierung oder ich sag mal zu einer Verstärkung einer vorhandenen Positionierung, nämlich von der Marke Electronic Partner. Electronic Partner kennt ihr vielleicht aus einigen Dörfern, die sind oftmals in eher weniger stark besiedelten Regionen unterwegs und haben dort ganz oft so eine Art Franchise-System. Das heißt, man nennt das dann EP Müller, Hansen, Schulze und so weiter. Spätestens jetzt klingelt es bei euch vielleicht, dass ihr so einen Electronic Partner auch bei euch in der Region habt. Und diese Electronic Partner, die sind eigentlich dafür bekannt, dass sie schon immer so eine Art Kundennähe haben, weil sie einfach eben, wie gesagt, ganz oft in diesen nicht so ganz stark besiedelten Regionen unterwegs sind und oftmals ja dafür bekannt sind, eine große Nähe auch zu ihren Kundinnen und Kunden zu haben. Und das liegt unter anderem auch daran, dass Electronic Partner in ihrer DNA schon lange auf das Thema Reparatur setzt. Das heißt, sie hatten früher schon immer einen Werbespruch, wo sie gesagt haben, hey, du kannst auch zu uns kommen mit deinen Produkten, egal was es letztendlich ist. Und wenn das eben kaputt ist, musst du dich nicht an den Hersteller wenden, sondern du kannst es bei uns abgeben. Und jetzt nutzt Electronic Partner eine Veränderung in der EU-Regulierung, nämlich, dass wir in Zukunft ein Recht auf Reparatur bekommen werden, was uns auch die Hersteller auch nebenbei dann geben müssen bzw. genehmigen müssen. Und genau dort setzt sich jetzt eben Electronic Partner noch bewusster, noch stärker rein, dass sie sagen, wenn diese EU-Regulierung, die wird so wahrscheinlich in knapp 2 Jahren auf den Weg gebracht werden oder bzw. dann in Kraft treten, wenn die dann wirklich in Kraft tritt, sind wir als der kundennahe Electronic Partner von vor Ort eben dabei mit der Idee, dass du eben deine ganzen unterschiedlichen Produkte von Waschmaschinen über Handys, über Laptops eben bei uns vorbeibringen kannst und dort reparieren lassen kannst. Und das Gute ist, es baut eben, wie gesagt, schon auf der DNA von Electronic Partner auch auf, weil sie das eben schon seit Jahren bzw. Jahrzehnten machen. Und dazu haben sie übrigens schon lange auch investiert. Sie haben ganze, Werkstätten aufgebaut, also unheimlich viel Know-how auch kreiert und zusammengestellt mit der Idee, dass man dort natürlich dann diesen Service auch wirklich gut anbieten kann. Und dort brauchen sie auch einen gewissen Durchsatz oder einfach Durchlauf, das heißt eine entsprechende Anzahl an Leuten, die da auch irgendwas vorbeibringen, damit sich das auch lohnt. Und genau diese Investition, das heißt diese Spitzenleistung, die eh schon vorhanden ist, wollen sie jetzt noch weiter nutzen und noch weiter auslasten mit dem guten Nebeneffekt, dass sie dann eine höhere Kundennähe aufbauen. Wenn man sich jetzt nochmal die Frage stellt, in welchem Rahmen, in welchem Markt ist man denn auch bei Electronic Partner unterwegs? Ja, man hat die großen, trotzdem auch stationären Händler wie Mediamarkt und Saturn natürlich auch und Konrad und alle, wie sie auch heißen letztendlich. Aber man hat natürlich auch den übermäßig starken E-Commerce dort, also die ganzen Online-Händler, die da ins Spiel kommen. Und da muss man sich natürlich als Electronic Partner, der, wie gesagt, bekannt ist für seine, sag ich mal, regionale Platzierung, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie können wir denn in Zukunft relevant bleiben? Und dann so eine Möglichkeit der EU-Regulierung für sich zu nutzen, dann noch stärker reinzugehen, sozusagen all in zu gehen und zu sagen, das wird unser Differenzierungsfaktor, unsere Stärke. Und das baut glaubwürdig auf der DNA eh schon auf. Das ist natürlich, wie ich finde, strategisch eine wunderbare, gute Idee, weil da spürt man Commitment, da spürt man Haltung, da spürt man auch, dass man da so ein Bewusstsein für die eigene Marke hat. Und dann kommt eine neue Rahmenbedingung hinzu und man überlegt sich, wie kann man noch besser und noch strategischer diese Idee und diese DNA eigentlich nutzen. Das finde ich eine wunderbare Art der Verstärkung, der Positionierung, wie gesagt, des Commitments, der Haltung, wo ich ja eh immer sage, Haltung und Commitment wird in Zukunft ein ganz, ganz großer Unterscheidungsfaktor neben der faktischen Leistung sein. Und jetzt kommen hier zwei Punkte hinzu. Du hast eine faktisch gute differenzierende Leistung, weil Geräte werden immer kaputt gehen und wir werden immer ein Interesse haben, unsere Geräte irgendwo auch heile zu machen und nicht immer wieder neu zu kaufen. Und das kommt zusammen eben mit dem Commitment, dieser Haltung, dass man das auch über Jahre schon getan hat und dort investiert hat. Und diese beiden Themen kommen zusammen. Und wie gesagt, finde ich eine super gute Strategie von Electronic Partner, wo man einfach sieht, ja, da geht jemand all in und sowas mag ich ja eh immer ganz gerne. Und dann kommen wir endlich mal wieder zum
Gewinner der Woche.
Ja, und da möchte ich, wie gesagt, jetzt Einfluss auf den Wahlkampf in den USA einnehmen, weil man merkt ja schon, gerade nach dem letzten TV-Duell, da hat Joe Biden schon etwas gelitten. Er hat, ja, gelinde gesagt, jetzt nicht die beste Performance geliefert, insbesondere in den ersten 20 Minuten. Da hat man so, ja, Stutter Joe eben auch gesehen, wie er dann ja manchmal auch leider auch genannt wird. Und da hat ja sogar auch die Trump-Seite reagiert mit einem Werbevideo, wo Trump nicht ein Wort gesagt hat, sondern nur Joe Biden hat sprechen lassen sozusagen oder auch nicht sprechen lassen. Und das ging schon kräftig ins Kontor auf der Biden-Seite und bei den Demokraten. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es eigentlich weiter? Und am nächsten Tag hatte Joe Biden übrigens dann einen großartigen Auftritt, wo er eigentlich ganz anders aufgetreten ist, als man das beim TV-Duell gesehen hat. Und genau aus diesem Ausschnitt, der dann schon auch so ein bisschen viral ging, hat man dann ein Werbevideo auf der Seite von Joe Biden auch gemacht, wo man gesagt hat, das ist eigentlich der Biden, den wir zeigen wollen. Er sagt eben, er weiß, was das zu tun gilt, weil er ist ja amtierender Präsident. Er kann unterscheiden zwischen right und wrong. Er lügt eben nicht. Also er hat dann sich selber positioniert, aber gleichzeitig auch Donald Trump eben positioniert. Und das ist ja gerade auch der Kampf, muss man sagen, zwischen beiden. Eigentlich liefert niemand so richtig Inhalte, sondern sie positionieren sich entweder selber teilweise, aber vor allen Dingen versuchen sie, den Gegner zu positionieren, und zwar im negativen Sinne. Und genau das versucht eben Joe Biden jetzt hier auch mit dem Film. Ich finde den Film grundsätzlich gut gemacht. Plus man zeigt auch dann nochmal so ein paar Ausschnitte von dem Kapitol-Sturm damals, den ja Trump sozusagen nicht verhindert hat, wie Biden auch dargestellt hat in diesem Video. Und das Video an sich auch. Man sieht eben Biden wirklich in dieser sehr, sehr kraftvollen Pose, wo er sehr, sehr kraftvoll auch inszeniert, warum er denn der richtige Präsident sei. Mir fehlt es ein bisschen an Authentizität. Das ist eigentlich schade, weil man hat so den Eindruck, es wurde extra dafür produziert. Das heißt, man hat also Joe Biden extra perfekt inszeniert, damit er mal so kraftvoll wirkt, aber anscheinend war es fast ein, ich sag mal, normaler Auftritt, der jetzt eben eine gute Möglichkeit darstellt. Und das hätte man meiner Meinung nach etwas besser treffen können, dass es nicht ganz so super produziert wirkt, sondern einfach so wie ein Auftritt, den er jeden Tag eigentlich herstellen könnte und kreieren könnte. Trotzdem will ich diesen Werbespot hier auch mitteilen. Ich habe schon fast überlegt, ob ich das Video, weil ich habe es als erstes bei Twitter oder bei X eben gesehen am Wochenende, ich habe schon fast überlegt, ob ich dieses Video auch mal poste, weil es war so ein schöner Kontrast zu der schwachen Leistung beim TV-Duell und habe gedacht, ja, Reichweite sollte man auch dafür mal nutzen, auch solche Videos zu posten. Und das mache ich jetzt in dem Zuge, dass man jetzt den Kampagnenspot vielleicht auch mal hier mit viral oder mit veröffentlichen kann und ein bisschen stärken kann, weil, also mir würde es schon persönlich sehr gut tun, wenn es nicht Donald Trump wird, auf jeden Fall. Und nach dem Anti-Fundstück kommen wir jetzt zu
die Fundstücke der Woche.
Und sind wir bei Petz, der österreichischen Marke, die ihr ja kennt. Das sind diese Stangen, diese Spender sozusagen, wo unten immer so ein kleines Zuckerli rauskommt, wie meine Kollegin Alma gerade auch gesagt hat. Also so ein kleines Zuckerbonbon sozusagen. Das ist durchaus ja auch sehr bekannt. Das ist eine Kultmarke, gibt es seit 75 Jahren. Viele Kinder kennen die halt einfach, weil man diese Spender immer bei sich hatte. Und jetzt hat Petz eine gute Idee gehabt, nämlich man kann sich so einen Spender individualisieren, und zwar nicht irgendwie mit irgendwas draufgeschrieben, sondern mit seinem eigenen Gesicht. Das heißt, ihr könnt auf einer App, die es bei Google, also auf Android-Handys, als auch auf iPhone-Handys eben gibt, kannst du dein Gesicht hochladen und dann kannst du dir für wohlgemerkt 99 bis 149 Euro, also durchaus stolzer Preis, eben so eine ganz persönliche Pets-Ständer zusammenstellen mit deinem eigenen Konterfei. Und das finde ich eigentlich eine super coole Idee, muss ich sagen, weil ja, die Marke ist Kult. Man sucht ja auch immer wieder nach Möglichkeiten heutzutage, sich als Persönlichkeit, als Individuum auch zu unterscheiden. Und dann zu sagen, ich mache mir meinen eigenen Petzständer plus, man kann ja natürlich auch super verschenken bei dem Preis, finde ich schon eine ziemlich gute Idee. Und so, was ich gesehen habe, zumindest auf den Fotos, sieht das auch ganz cool aus. Von daher finde ich das eine gute Idee und ich bin ganz, ganz stark im Überlegen, ob ich mir auch für 99 Euro so ein Ding mal bestelle. Also wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist eine gute Möglichkeit. Auch der Preis ist in Ordnung, weil es ist nicht so billig gemacht, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte, sondern es sieht schon wirklich nach 3D-Druck aus. In dem Sinne, sehr gute Idee, wie man sozusagen als Pets auch wieder als alte Kultmarke weiterhin relevant bleiben kann. Ja, und relevant bleiben möchte auch Hamburg, auch jetzt im Zuge der EM, die dort natürlich läuft. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was jetzt anscheinend in Cannes auch einige Awards nach sich gezogen hat, und zwar der sogenannte Bigger Draw. Was war der sogenannte Bigger Draw? Bigger Draw könnt ihr euch so vorstellen, es gab ja vor einigen Monaten oder sogar Jahren, ich weiß gar nicht genau wann, die EM-Auslosung, das heißt die Gruppenauslosung. Und dann hat sich eben Hamburg, die damals Host, also Gastgeber für diese offizielle EM-Auslosung, das heißt, da wurden diese Kugeln gelost und so weiter, das kennt ihr, und dann werden die Zettel in die Kamera gehalten, wer denn in welcher Gruppe landet. Und diese EM-Auslosung hat, wie gesagt, Hamburg gehostet und hat sich dann überlegt, wie können wir die noch besonderer machen. Und dann haben sie etwas total Krasses gemacht. Sie haben ihren Hafen genutzt. Ich meine, Hamburg ist bekannt für ihren großen Fracht- und Logistikhafen. Und sie haben praktisch Container genutzt und dort die Fahnen drauf gemacht von den jeweiligen Ländern und haben dann, während in Hamburg, in dem Ort praktisch die Kugeln gelost wurden, hat da ein unglaubliches Team praktisch die Container aufeinander gestapelt, je nachdem, wie die Gruppen eben zusammengestellt wurden. Also müsst ihr euch mal bildlich vorstellen, das ist ein ganz schön logistischer Aufwand, aber natürlich eine super gute Idee, um Hamburg zu positionieren, ja, mit dem Frachthafen und so weiter, auch eine Bindung aufzubauen zu der EM gleichzeitig, ja, und dann natürlich auch so eine immens große Aktion auch zu kreieren, die, wie gesagt, total gut auf Hamburg und auf die EM gleichzeitig auch einzahlt. Das heißt also, hat sich da was Spezifisches eben überlegt. Und das passt natürlich dann wiederum zu dieser Diskussion, die wir am Anfang haben. Da hatte man also ein Ziel, wie können wir Hamburg bekannt machen, wie können wir es eben in die Medien bringen, wie können wir es aber auch gleichzeitig spezifisch aufladen, weil, wie gesagt, der Hamburger Frachthafen und Logistikhafen ist eben eine Art, ja, durchaus eine Art Sehenswürdigkeit oder zumindest etwas, was man mit dem Maritimen in Hamburg eben auch verbindet. Und da passt dann Zweck natürlich super zu der Machart, die natürlich dann grandios war und wo man übrigens KI gar nicht gebraucht hätte, wäre nebenbei aber auch okay gewesen, wenn man KI genutzt hätte. Weil am Ende, wie gesagt, das Ziel oder der Zweck ist natürlich der gleiche, aber man muss natürlich sagen, wenn es jetzt wirklich mit der Logistik ehrlich gemacht wurde, dann ist das natürlich ein wirklich monumentales Schauspiel sozusagen und eine wunderbare Kampagne. Und diese Kampagne, die ja zu EM-Auslosen gemacht wurde, wurde jetzt übrigens wiederbelebt, passt natürlich auch wunderbar, dass man jetzt die aktuellen K.O.-Spiele dort auch nachempfinden kann auf diesen großen Containern mit den entsprechenden Flaggen. Das heißt, ein wunderbares altes Fundstück, das jetzt wiederbelebt wurde im Zuge der EM und der K.O.-Spiele und wie gesagt, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man auf eine spezifische Art und Weise eben seine Marke auch aufladen kann. Und dann kommen wir noch zu dem Fundstück der Woche, persönlich finde ich zumindest. Und zwar sind wir da bei Aldi in Australien. Wir waren schon mal irgendwann letztens bei Aldi in Australien. Also Australien und Aldi, die machen da schon immer ein paar coole Sachen definitiv. Und jetzt sucht Aldi in Australien ihren absoluten Superkunden. Ich glaube, den Aldi Core Customer oder unter Hashtag Aldi Core suchen sie den eben. Und du kannst praktisch als Fan von Aldi einfach selber Videos hochladen, wo du erklärst, warum bist du der absolute Aldi Core Customer. Und warum solltest du es machen? Weil du einfach mal 3 Jahre lang kostenlos dann bei Aldi einkaufen kannst. Also du kriegst, das ist umgerechnet, 300 australische Dollar pro Woche zur Verfügung und kannst dafür bei Aldi sozusagen einkaufen. Das heißt, du bist einfach mal 3 Jahre lang ohne Kosten, kommst du an die Lebensmittel ran bei Aldi. Und das ist natürlich eine geniale Idee, wie ich finde, weil erstens ist sie vergleichsweise kostengünstig. Wenn du jetzt 300 Dollar pro Woche bekommst oder diese Aldi Core Customer dann eben diese 300 australische Dollar bekommt, kommst du am Ende bei knapp 50.000 australischen Dollar raus. Und dafür, dass du jetzt einen Marketing-Gegenwert hast, dass Menschen einen User-Generated Content hochladen und sagen, hey, ich möchte das werden. Das heißt, sie machen Werbung für dich. Es ist hochauthentischer Content und die Leute zeigen auch gleichzeitig ihre Liebe, ihre Sympathie, ihre Fan-Dasein für Aldi. Das hat einen mehrfachen Effekt aus meiner Sicht, weswegen ich dieses Fundstück genial finde, weil wenn man sich die Videos nebenbei anguckt, da sind echt ein paar verrückte Leute, ein paar verrückte Australier dabei, die jetzt wirklich das hochladen und sagen, hey, ich möchte zu diesem Aldi-Core-Kunden werden. Also eine geniale Idee, ein super Fundstück, wo ich eigentlich darauf warte, dass das auch in Deutschland vielleicht auch mal kopiert wird, weil, wie gesagt, eine große, wirkungsvolle Aktion, wie ich finde, und die natürlich auch super zu Aldi passt, weil man ja bekannt ist dafür, dass man so viele Fans auch hat. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, ich habe wieder genug geboten. Ihr könnt vielleicht auch zum Aldi-Core Kunden werden. Ihr könnt mal überlegen, ob ihr vielleicht den großen Bigger Draw auch in Hamburg irgendwie seht. Und vor allen Dingen müsst ihr natürlich Fußball schauen heute Abend. Natürlich Deutschland gegen Spanien. Und ansonsten, ja, vielleicht macht ihr euch auch nochmal über den Einsatz von KI in der Werbung Gedanken. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.